Herzlich willkommen zum USP Marketing Podcast. In der heutigen Folge habe ich dabei den Simon Mora. Ja, seinen Namen kennt ihr vielleicht nicht, aber seine Stimme. Denn der Simon ist unter anderem Synchronsprecher. Ich finde, das ist ein super faszinierender Job, denn jeder von uns kennt Hollywood-Filme oder ganz normale Filme, schaut sich TV-Serien an, aber weiß überhaupt nicht, wer eigentlich die Personen hinter diesen Stimmen sind. Genau deswegen habe ich den Simon für die heutige Podcast-Folge eingeladen. So, Simon, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du denn eigentlich?
Hallo Jürgen, auch erstmal vielen Dank für die Einladung. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Simon Mora. Ich bin ausgebildeter Schauspieler und jetzt schon seit vielen Jahren als Dialogbuchautor und Synchronregisseur tätig. Das ist ein Beruf, den wenige Leute im Alltag wahrnehmen beziehungsweise gar nicht wissen, dass er überhaupt existiert. Das merke ich daran, dass wenn ich gefragt werde, was ich so mache, also was machst du eigentlich, dann muss ich erklären, ja, was ich halt mache. Und dann leuchtet es den meisten Leuten überhaupt erst ein, von wegen, ah ja, stimmt ja, das muss ja gemacht werden, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und ja, überhaupt, ich bin verheiratet, habe einen 9-jährigen Sohn, wohne im direkten Stuttgarter Umland. Von hier aus schreibe ich auch meine Dialogbücher und für die Regie pendle ich regelmäßig nach München, das ist dann jeweils wochenweise. Und manchmal spreche ich auch selber und bin dann als Synchronschauspieler tätig. Wir nennen das innerhalb der Branche Synchronschauspieler. Synchronsprecher ist immer so ein bisschen abwertend, beziehungsweise wird der tatsächlichen Tätigkeit nicht ganz gerecht. Und zusammenfassend muss ich sagen, dass wir Synchronschaffende so eine Art, ich nenne es immer gern, Superhelden-Dasein führen, also absolut im Hintergrund, und wir fallen eigentlich nur auf, wenn unsere Arbeit schlecht gemacht wurde.
Ja, das ist eine gute Jobbeschreibung, und das ist ja, glaube ich, auch so, weil gerade wenn man jetzt so als Serienfan oder Cineast irgendwie so unterwegs ist, dann kennt man vielleicht die Stimme von Sylvester Stallone und Bruce Willis und die Filme und so weiter und so fort und schaut das auch alles gebannt an. Und dann denken wir oft gar nicht mehr darüber nach, dass es ja gar nicht die Originalstimmen eigentlich sind, auch die, gar nicht die Originalschauspieler, die das eigentlich sprechen.
Genau, das ist das, was ich gemeint habe, von wegen, es ist den Leuten nicht bewusst, dem Konsumenten nicht bewusst. Er konsumiert, und das habe ich auch mit Superhelden-Dasein gemeint und mit Hintergrundarbeit im Hintergrund. Er soll auch gar nicht drüber nachdenken. Es ist sein Schauspieler, der eben Deutsch spricht, seine Serie, die auf Deutsch funktioniert, obwohl sie in Amerika spielt. Das ist ein wenig paradox, aber wie gesagt, er soll nicht drüber nachdenken, und das ist auch gut so.
Und was ist denn jetzt deine Tätigkeit daran? Also wie schaffst du es dann eben, dieses amerikanische Vorbild ins Deutsche zu bringen?
Also die rein technische Herangehensweise ist, es gibt eine Rohübersetzung, das ist die wortwörtliche Wiedergabe des amerikanischen Textes. Es ist einfach zu 90% amerikanisch, was wir machen. Wir machen natürlich auch Italienisch, Französisch, aber der Hauptmarkt wird von Amerika aus bestimmt. Und ja, dann hat man das, wie gesagt, wortwörtlich übersetzt. Und dann hat man zum einen die technische Aufgabe, das Lippensynchron anzupassen. Das bedeutet zum einen, man muss auf die Lippenschlüsse achten. Also immer wenn der im Original ein M oder ein B oder ein P macht, dann muss da auch im Deutschen ein sogenannter Labial drauf, also auch ein Verschlusslaut. Und zwangsläufig muss Inhalt gekürzt werden, weil die amerikanische Sprache natürlich viel, viel schneller ist als die deutsche, mit wesentlich weniger Silben auskommt. Also sprich, muss man schauen, dass man das Aussagekräftige, das Relevante ins Deutsche transportiert. Und ja, das ist jetzt die rein technische Herangehensweise. Viele denken damit, wäre es auch schon getan, und es tummeln sich leider auch viele auf dem Markt, wo ihre Arbeit an dieser Instanz endet. Aber da beginnt dann nach dem Handwerklichen, deswegen bin ich so auf dem Handwerklichen herumgeritten, die eigentliche Kunst, dass die Sprache natürlich schön ist, dass die Sprache in einem Dialog ineinander fließt. Also nicht nur, dass er das übersetzt sagt, sondern dass er das eben so sagt, wie es der Charakter sagen würde. Plakativ gesagt, ein Straßenmädchen spricht anders als ein Universitätsprofessor, und dass auf eine organische Frage eben auch eine organische Antwort erfolgt, so wie es die jeweilige Person, die jeweilige Figur sagen würde. Das ist so die Arbeit des Autorendaseins. Und dann erst beginnt ja die Regie. Und müsste ich jetzt ähnlich weit ausholen. Ich versuche es ein bisschen zu kürzen.
Okay.
Dann hat man eben die Texte. Im Normalfall hat man die Bücher selber geschrieben und geht mit seinen eigenen Texten ins Studio. Oder ich will nicht sagen im Normalfall, ich will sagen im Idealfall. Im Idealfall. Im Normalfall ist es so, dass dann auch Bücher von Co-Autoren mit in die Produktion reinfließen. Die sind mal mehr, mal weniger gut, aber jetzt mal völlig unabhängig davon ist es immer schöner, wenn man mit seinen eigenen Texten dann mit den Synchronschauspielern im Studio ist und ihnen eben vermitteln kann, was man sich selbst dabei gedacht hat. Und da setzt sich eben das fort, was ich gerade ausgeführt habe, von wegen, dass die Dialoge organisch ineinander fließen und dass es auf Deutsch eine mindestens genauso gute Wirkung erzeugt. Und vieles wird auch durch Synchronisation aufgehübscht, aufpoliert. Es ist vieles bei weitem nicht so hochglanzmäßig, wie uns das eben vorkommt, eben weil die Synchronisation in der Regie noch einiges gerettet und wahrscheinlich verbessert hat. Das ist dann so die Aufgabe in der Regie.
Okay, das ist ja, ich habe dich jetzt auch sprechen lassen, weil ich das super faszinierend finde. Ich muss auch sagen, so als normaler Mensch stellt man sich das gar nicht so vor, dass da so ein Riesenaufwand dahinter steckt. Aber so wie du das beschreibst, wird ja eigentlich das Fernsehstück, der Film ja eigentlich mal komplett neu gemacht, nur ohne Bild. Aber der Ton, genau. Charakter, es wird geschauspielert, werden neue Texte gesprochen, die natürlich auch noch zum Bild passen müssen. Das ist ja nochmal ein immenser Aufwand.
Absolut. Ein immenser Aufwand, den viele so nicht wahrnehmen. Vielleicht auch der eine oder andere, der es hinterher bezahlen muss. Kommt nicht oft vor, aber kommt immer wieder mal vor, dass da gern übersehen wird, dass da ja wirklich nochmal 30 Leute an der Tonspur dranhängen, 30 Existenzen, die ihren Alltag bestreiten und ihre Familie ernähren müssen, zu funktionieren haben in ihrer Arbeit, in dem, was sie für das Produkt tun. Und also wird gern unterschätzt und übersehen, was da alles dahinter steckt.
Ja. Ja, das ist ja Wahnsinn, weil man bedenkt, dass ja jedes Jahr tausende Filme und Serien in Deutschland erscheinen. Kannst du ungefähr mal so eine Hausnummer nennen, wie teuer das ist, jetzt so eine Serie oder eine Folge einer Serie zu synchronisieren oder so perfekt zu machen, eben, dass es ja eine deutsche Serie dann eben ist?
Also über Preise schweigt man sich in der Branche aus. Dafür ist einfach, das ist einfach das Problem, dass es so ein Hintergrunddasein ist und deswegen auch kein die einzelne Firma kein richtiges Rückgrat besitzt. Also wir haben keine Gewerkschaft oder irgendwie sowas, eben weil die Jobs so begehrt sind, aber keinerlei Öffentlichkeit haben. Deswegen kann man nicht großartig über Preise reden. Man kann nur sagen, dass in den letzten Jahren leider immer wieder mal Billigstudios aufkommen, die sich dann meistens nicht lang halten können. Die kriegen dann die Aufträge in allererster Linie über Dumping generiert, haben aber einfach nicht das Know-how, haben auch nicht die Manpower, haben auch nicht die Erfahrung, dass das hinten rauskommt, was der Zuschauer eben erwartet, nämlich eine unauffällige Synchro, die man einfach so wahrnimmt. Die seriösen Studios in München, Berlin, Hamburg und in Köln wird auch noch ein bisschen synchronisiert. Die reden von Minutenpreisen und der Minutenpreis ist dann wirklich auch vom Genre abhängig. Wie viel wird denn innerhalb von einer Minute geredet? Insofern ist eine Komödie wesentlich teurer als ein Actionfilm, in dem einige Minuten mal gar nichts geredet wird, sondern nur Autos in die Luft gehen.
Okay, du sagtest ja gerade eben schon, ihr seid ja nicht gewerkschaftlich organisiert und es gibt Studios und so weiter. Das heißt ja dann, du und wie auch viele andere, ihr seid ja alle selbstständig. Und wie kommen jetzt so Leute wie du oder wie kommst du speziell zu deinen Aufträgen?
Sehr klassisch, möchte ich mal sagen.
Das heißt, was jetzt? Du verschickst Briefe und Faxe oder was machst du?
Nein, ich verschicke Mails oder Rundmails oder rufe mich telefonisch alle paar Monate mal auf den Schirm. Und dabei hängt sehr viel von den Referenzen ab. Und für Berufseinsteiger, der ich ja Gott sei Dank nicht mehr bin, ist ja genau das Schwierige. man hat noch wenige Referenzen vorzuweisen, möchte aber unbedingt welche bekommen. Und als ich damals in München Klinken putzen war, das war 2013, ging das mit mir in München los. Und ja, also wie gesagt, als ich da in München angefangen hat, hatte ich das Glück, dass ich aus meiner Zeit in Stuttgart als Regisseur und Autor Referenzen gewonnen hatte, die zwar vom Marktwert und von der Qualität der Filme nicht die besten waren, aber mein Handwerk und meine Textkunst war darin schon eindeutig zu erkennen. Und das hat mir einige Türen geöffnet. Und darüber hinaus geht's dann, wenn man eben für die Studios arbeitet, an die Qualitätssicherung. Da darf man nicht stehen bleiben und muss sich immer bewusst sein, Qualität abliefern zu müssen. Und dann klappt es auch mit weiteren Referenzen und damit verbunden sind dann auch die Folgeaufträge.
Okay, das heißt dann ganz klassisch musst du dich hocharbeiten durch Qualität eben. Und was definierst du unter Qualität oder was ist bei euch in der Branche Qualität, dass du sauber sprechen kannst oder was gehört noch dazu?
Also in meinem Fall eben das, was ich vorhin so ausgiebig ausgeführt habe, dass einfach die Texte zum einen technisch draufpassen und zum anderen organisch und glaubwürdig und menschlich und einfach den Figuren entsprechend locker, flockig daherkommen, damit man eben im Studio auch gut damit arbeiten kann. Das ist nämlich die Sache. Es wird immer schneller. Es ist Zeit ist Geld, natürlich erst recht im Studio. Ich denke vor 20, 30 oder nee, ich denke nicht, ich weiß es, das erzählen mir die älteren Kollegen, auch Sprecherkollegen. Früher wurden in eine Stunde wesentlich weniger Takes reingepackt. Takes sind die Sprecheinheiten, die der Sprecher zu sprechen hat. Das kann ein Satz sein, das können auch mal zwei Sätze sein, das kann aber auch nur ein Schrei sein und dann eben mit den jeweiligen Pausenzeichen. Die Person sagt was, hey, guten Tag, macht eine Pause, wie geht's dir? Und dann sagt er nochmal was und dann ist der Take rum und dann wird der nächste Take gesprochen. Und da werden heute schon so 30 bis 40 Takes pro Stunde reingepackt. Das ist also durchaus normal, dass man da einfach schnell sein muss. Und wenn man dann eben, ja, und wenn man dann eben schlechte Texte hat, sprich Bücher, die nicht funktionieren, dann kommt man ins Hängen. Dann heißt es immer in der Branche auch so ein geflügeltes Wort, wir hängen wie die Glocken, muss man dann immer der Produktionsleitung oder der Aufnahmeleitung sagen. Und dann ist das natürlich nicht so gern gesehen. Und weil man unter Umständen doch 2-3 Tage mehr verbrät, die ursprünglich gar nicht eingeplant waren. Und das verstehe ich unter Qualität, dass man einfach sowohl den künstlerischen Aspekten als auch den wirtschaftlichen Aspekten, nicht zuletzt aus Loyalität den Studios gegenüber, gerecht wird.
Ich habe noch eine schnelle Zwischenfrage an dich, nämlich deinen USP. Darum geht's ja in diesem Podcast. Hast du ein Alleinstellungsmerkmal?
Ein wirklich alleiniges Alleinstellungsmerkmal habe ich nicht. Ich kann nur sagen, dass ich weiß, was ich tue, dass ich weiß, dass mein Handwerk als auch meine Kunst funktioniert. Das ist ja auch das, was ich angesprochen habe, von wegen, dass man mit den Texten im Studio gut vorankommt und habe eben auch schon viele Erfahrungen gemacht mit Büchern, die nicht funktionieren und Büchern, die nicht gut sind und Büchern, die die Produktion eben massiv aufhalten. Und das ist eine Art Alleinstellungsmerkmal, dass ich meine Qualität ganz einfach absichere und deswegen Vertrauen bei den Studios genieße, weil sie wissen, das, was ich mache, das funktioniert.
Okay, das heißt dann auch dann, deine Art von Marketing ist eine Weiterempfehlungsmarketing. Irgendjemand hört oder weiß, er arbeitet mit dir zusammen. Der Simon macht eine tolle Arbeit, der ist immer in Budget und in Time quasi. Den empfehle ich jetzt mal weiter oder den nehme ich dann für meine nächste Produktion und so geht das dann ja Mund-zu-Mund-Propaganda-mäßig weiter.
Mund-zu-Mund-Propaganda, die tritt das Ganze los. Also man kommt irgendwie über irgendwelche Gegebenheiten in die Branche rein, darf sich dann ausprobieren, merkt recht bald, ob einem das liegt oder ob es ihm nicht liegt und ob er überhaupt Bock drauf hat. Und dann ist es eher das Letztere, was du gesagt hast, wenn die Firmen oder die jeweilige Firma dann bemerkt hat, hoppla, da haben wir jetzt aber wirklich einen Guten im Boot, dann möchte er denjenigen halten.
Okay. Und musst du oder müssen deine Kollegen dann auch jetzt noch irgendwie sonst aktiv werden? Also habt ihr alle einen YouTube-Channel? Seid ihr alle aktiv auf Instagram oder meinetwegen TikTok und was es da draußen so alles eben gibt, um immer ständig was abzuliefern? Habt ihr tolle fancy Webseiten? Und also weißt du, spielt ihr so diese Online-Marketing-Klaviatur? Ist sie überhaupt wichtig?
Gerade Social Media, ich gehe jetzt mal in Richtung Facebook, ist nicht da, um sich da ernsthaft als Künstler zu präsentieren, also in der Branche Likes und so weiter, da kann man sich natürlich ganz schön verrückt machen. Und dadurch, dass wir eben alle freischaffend sind, ist es auch gar nicht aussagekräftig. Da hat man natürlich automatisch, ganz automatisch auch jede Menge Neider. Und das Ganze ist ein Haifischbecken und da braucht man nicht erwarten, wenn man irgendwie eine fancy Produktion postet, die man zuletzt gemacht hat, dass man da besonders viele Likes für kriegt. Im Gegenteil, die Neider, die wollen dich nicht liken und die werden dich auch nicht liken. Und insofern sind dann in dem Fall Likes keinerlei Kriterium für Qualität. Likes ist nicht gleich Können.
Okay, ja, wie so oft so eben Leute denken, weil sie viele Likes für ihr Katzenvideo bekommen, deswegen sind sie ein toller Mensch, aber das wird eigentlich Quatsch dann, ja. Gibt es für dich oder für deine Zunft auch etwas, wo man sagt, geht man mal nach links oder rechts raus? Das heißt halt eben statt Filme macht man eine Zeit lang dann mal Hörbücher und Aufträge für die Werbebranche. Ist das üblich?
Für meinen Berufszweig, den ich jetzt in erster Linie bediene, also sprich für die Autoren und für die Regisseure, ist es nicht üblich. Für die Sprecher durchaus üblich.
Okay, aber hätte man jetzt so einen Profi wie dich engagiert, würde es nicht so einen grauenhaften Seidenbacher Werbespot geben, oder?
Das ist ja auch Marketing, das ist ja auch Marketing. Du weißt, was dahinter steckt, oder? Das macht ja der Chef selber bei sich im Keller. Der hat ja irgendwie ein Tonstudio und zum einen die Idee gehabt, ich möchte jetzt einfach mal um jeden Preis auffallen und zum anderen mir eben den Profisprecher und das Profistudio sparen. Das steckt hinter Seitenbacher.
So richtig typisch schwäbisch halt.
Genau.
Ja, Simon, alles super spannend, was du da erzählst. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiter quatschen, weil, wie gesagt, wie du es auch gemerkt hast, so dahinter die Kulissen zu schauen, unter die Oberfläche der TV-Serien und Hollywood-Filme, super spannend, darüber machen sich die meisten Menschen so gar keine Gedanken. Ja, und mir bleibt nur ein großes Danke.
Mir auch. War ein sehr angenehmes Gespräch. Danke, Jürgen.
Danke zurück, sage ich. Und für alle, die jetzt vielleicht neu zugeschaltet haben oder neu dabei sind, den USP Marketing Podcast, den könnt ihr natürlich auf iTunes, Spotify, Deezer und vielen anderen großen Portalen anhören. Auch über die Alexa kann man den mittlerweile aufrufen. Und natürlich gibt es auch ein Zuhause im Internet, das ist www.usp-podcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein, Simon. Und noch einen schönen Resttag. Tschüss.
Tschüss.